Der Untersuchungsausschuss ist der erste Untersuchungsausschuss in der Geschichte des Bundestages, der einstimmig eingesetzt worden ist. Das heißt, damit verknüpfen sich die Hoffnung, dass er eben nicht nur zum Kampfinstrument entweder der Regierung oder der Opposition wird. Aber ich glaube, das Problem liegt tiefer. Denn der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat natürlich einerseits weitreichende Kompetenzen, was die Vorladung von Zeugen angeht. Ob diese Zeugen dann allerdings auch das auf den Tisch des Hauses legen, wonach die Abgeordneten sie fragen, das darf mit getrost bezweifelt werden. Das liegt an verschiedenen Aspekten. Der eine Aspekt ist, dass die beteiligten Bundesländer, also Thüringen und Sachsen, selber Untersuchungsausschüsse eingesetzt haben und natürlich die Bereitschaft der Bundesländer gegenüber dem Bund sozusagen Kompetenzen an den Bundestag abzugeben und seien es nur Auskunftskompetenzen, wahrscheinlich sehr gering sein wird. Das andere ist, es gibt eine Bund-Länder-Kommission, die parallel untersuchen soll, was schiefgelaufen ist, beziehungsweise was die Ursachen für diese Entstehungsgeschichte der NSU ist. Und es gibt einen Sonderermittler im Thüringer Landtag oder im Auftrag des Thüringer Landtags, der auch noch einen Bericht vorlegen soll. Das heißt also, es wird hier so etwas wie eine Konkurrenzverhalten der politischen Institutionen um Zeugen, um Akten etc. geben. Und es kommt natürlich noch etwas hinzu, dass die Rolle der Geheimdienste, sprich des Verfassungsschutzes, sowohl des Bundesamtes als auch des Landesamtes für Verfassungsschutz aufzuklären, sehr schwierig sein dürfte. Geheimdienste sind immer sehr vorsichtig damit, alles auf den Tisch des Hauses zu legen, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und ich glaube, wir werden erleben, dass der Untersuchungsausschuss sehr intensiv darum ringen wird, dass die Zeugen, die kommen, auch was sagen, beziehungsweise die Geladenen auch wirklich kommen, um also eine klassische Formel aus vorangegangenen Untersuchungsausschüssen zu verwenden. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, ich fürchte, es wird eine richtig harte Arbeit, die dieser Untersuchungsausschuss leisten muss. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die gewünschten Ergebnisse, nämlich die Tatsache herauszubekommen, ob und in welcher Weise die Geheimdienste in die Entstehungsgeschichte der NSU beziehungsweise auch ihr Fortbestehen involviert sind, ob das wirklich das Licht des Tages erblicken wird.
Da sprichst du was Entscheidendes an. Ne? Ursprünglich hieß es mal der Untersuchungsausschuss des Bundestages. Ne? Das kommt fast einem Gremium eines Gerichtes gleich. Das heißt also, wenn man dort vorgeladen ist, dann ist es unter Strafe verboten, zum Beispiel Meineid zu begehen, Sachen zu verheimlichen oder aber zu lügen. Ne? Das ist im Gegensatz zu so einem, sag ich mal, wir setzen uns mal hin und reden drüber, Runde, schon ein ziemlich heftiges Mittel, was der Bundestag da jetzt einberufen hat. Jetzt hast du angesprochen, der Geheimdienst kann ja damit irgendwie unter Umständen machen, was er will. Am Beispiel des sächsischen Untersuchungsausschusses hat sich das ja schon mal gezeigt. Da nämlich hat der Geheimdienst irgendwie nur minimale Auskunft gegeben auf eine Nachfrage, wie passiert wäre in den letzten 10 Jahren. Wie schätzt du die Möglichkeit ein oder beziehungsweise was bräuchte es denn zusätzlich, um zum Beispiel mit dem Verfassungsschutz, ob Bund oder Landesamt, tatsächlich in medias res gehen zu können?
Also dazu bräuchte es, um das Instrument des Untersuchungsausschusses jetzt nochmal auf den Tisch zu holen, dazu bräuchte es weitreichende Aussagegenehmigungen der Zeugen, die von den Behörden vorgeladen, also die aus den Behörden vorgeladen werden. Das heißt also, die Zeugen, die meinetwegen von den Landesämtern für Verfassungsschutz oder vom Bundesamt vorgeladen werden, die werden sich natürlich immer, wenn es spitz auf Knopf kommt und die ganz heißen Eisen angefasst werden sollen, sich darauf berufen, dass sie der Geheimhaltungspflicht unterliegen, und dann wird man sehen, wie das Gremium darauf reagiert. Es gibt ja durchaus Bestrebungen in dem Gremium, das dann sozusagen, wie schon angedeutet, gerichtlich erzwingen zu wollen, aber ich glaube, man darf sich keine Illusionen machen. Die Reichweite des Untersuchungsausschusses ist gegenüber den Beharrungskräften eines Geheimdienstes gering. Das heißt, das heißt nicht, dass wir nichts erfahren werden. Ich glaube schon, dass der Untersuchungsausschuss das ein oder andere Detail zutage fördert. Es kommt aber ganz entscheidend darauf an, dieses Detail oder diese Details in einen größeren Kontext einzusortieren. Und damit kommt eine ganz andere Frage ins Spiel, nämlich die Frage der den Untersuchungsausschuss begleitenden gesellschaftlichen Debatte. Die sehe ich im Moment nicht. Ich glaube, dass der Untersuchungsausschuss, wenn er so läuft, wie er jetzt konstruiert ist, sozusagen nur die Frage stellt nach der, ich sage jetzt mal, den Defiziten in der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik, also der Kooperation von Geheimdiensten und Polizei und so weiter. Das mag für die regierungsamtlichen Stellen vom vordringlichen Interesse sein. Für die gesellschaftspolitische Debatte über Rechtsextremismus ist es überhaupt nicht erheblich. Da sind ganz andere Fragen erheblich, nämlich die Frage der Reichweite von rechtsextremer Gewalt, die Frage der gesellschaftlichen Entstehungskontexte der NSU, die Frage der Reichweite von Rassismus. Das alles sind Themen, von denen ich fürchte, dass sie bei dem Untersuchungsausschuss nicht oder nur eingeschränkt auf den Tisch kommen. Und das heißt, hier müsste es eigentlich gesellschaftliche Akteure geben, die zeitgleich so etwas wie einen unabhängigen Untersuchungsausschuss ins Leben rufen, der eben nicht regierungsamtlich bestellt ist, sondern der sich aus unabhängigen Expertinnen und Experten zusammensetzt, die öffentliche Anhörungen durchführen zur Frage der Lage der extremen Rechten in der Bundesrepublik, aber auch zur Frage von Rassismus. Und da muss man mal gucken, ob sich ein solches Parallelgremium, das tatsächlich auch Öffentlichkeit schafft, bilden kann.
Dabei wäre es vermutlich in einem solchen Gremium, was du dir gerade vor oder uns vorgestellt hast, gar nicht so unklug, das eben auch gesellschaftsübergreifend wie möglich zu gestalten, weil das ist ja so ein bisschen die Stärke dieses Untersuchungsausschusses, das wird ihm zumindest unterstellt, dadurch, dass alle den wollen und alle da in diesem also Vertreter verschiedener Parteien da in dem Untersuchungsausschuss sich wiederfinden, geht es ja um eine gesellschaftlich breit aufgestellte Debatte. Dasselbe gelte ja dann auch für einen Untersuchungsausschuss, der zum Beispiel die Wissenschaft Untersuchungen ernst nimmt, die in den letzten Jahren erschienen sind und die auf einen latenten Rassismus oder Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung ja mehrfach hingewiesen haben. Die Debatte, die dir da fehlt, wie kann man die denn befördern?
Ja, die kann man nur versuchen zu befördern, indem diejenigen, die in den letzten Wochen erstaunlicherweise ruhig geblieben sind, also ich sage jetzt mal zum Beispiel die Vertreterinnen, Verbände von Migrantinnen und Migranten, dass die sich lauter zu Wort melden. Es hat in der vorvergangenen Woche ein Treffen bei der Bundesregierung gegeben mit der Familienministerin und dem Bundesinnenminister, wo sozusagen ein neues Gremium aus der Taufe gehoben worden ist. Und erstaunlicherweise haben die Migrantenverbände dem zugestimmt. Das wundert mich so ein bisschen, weil wenn man jetzt mal Anfang Februar nimmt, da sind 100 Tage Entdeckung NSU vorbei und zieht einen Strich drunter und stellt die Frage, was ist bisher seitdem in der gesellschaftlichen Debatte geschehen, dann kann man einfach diesen Strich drunter ziehen und sagen, null. Es hat eigentlich überhaupt gar keine Ergebnisse in der gesellschaftlichen Debatte um die Reichweite von Rechtsterrorismus gegeben, sondern wir haben im Grunde genommen in den letzten zurückliegenden 100 Tagen immer nur über die Frage diskutiert, absurderweise der Verfassungsschutz hat alles falsch gemacht, geht aber trotzdem gestärkt aus dieser ganzen Debatte hervor. Das ist ein Mechanismus, den man nur dann umkehren kann, wenn man nicht darauf wartet, dass ein Bundestagsuntersuchungsausschuss bahnbrechende Ergebnisse zutage fördert, sondern indem diejenigen, die es selbst betrifft, Migrantinnen und Migranten, aber auch andere gesellschaftliche Akteure, die mit dem Thema beschäftigt sind, sich endlich zusammenraffen und sagen, wir gucken uns das nicht weiter nur sozusagen von der Fernsehzuschauerbank an, sondern wir erheben selber unsere Stimme, stellen klare Forderungen und liefern auch eine eigenständige und unabhängige Analyse der Frage, was ist eigentlich die Situation im Themenkontext Rassismus und Rechtsextremismus in der Bundesrepublik?
Statt diese entscheidenden Fragen zu stellen, beziehungsweise das irgendwie mitzudenken, ist das Erste, was aus diesem Ausschuss im Übrigen gekommen ist, somit zumindest habe ich das deren Presse-Nachrichtentickern entnehmen können, die Äußerungen des Vorsitzenden des Ausschusses, das ist der Herr Sebastian Edati von der SPD, der sagte als allererstes, man müsse ein NPD-Verbot jetzt langsam mal in Form gießen. Also eine Formel, die schon lange existiert und immer wieder gekaut wird. Aber was hat denn das deiner Ansicht nach mit dem Ausschuss zu tun?
Naja, also ich meine, das sind natürlich jetzt sozusagen so vorbereitendes Geplänkel. Edati ist insofern schon der Richtige für den Vorsitz des Ausschusses, weil er anders als andere Politikerinnen und Politiker einfach Ahnung vom Thema hat. Das muss man ihm lassen. Und man muss jetzt mal gucken, ob die Zusammensetzung des Ausschusses, die Abgeordneten, die da Ausschussmitglieder sind, das ist ja ein 8- oder 11-köpfiges Gremium, ob das zusammengesetzt ist aus Leuten, die nicht nur guten Willen haben, sondern die auch wissen, worüber sie reden. Und da muss man bei Edati ganz klar sagen, der ist jemand, der lässt sich jedenfalls, was das Thema Rechtsextremismus angeht, nicht an der Nase herumführen. Dennoch ist natürlich diese Debatte um das NPD-Verbot, das werden wir jetzt noch ein paar Mal erleben, das ist ein Placebo, das kann man so alle paar Wochen noch mal verabreichen. Das wird aber an der Sachlage nichts ändern. Es kann ja auch sein, dass im Mai plötzlich Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat mit einem NPD-Verbotsantrag um die Ecke kommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Verbotsverfahren kommen wird. Und ehrlich gesagt halte ich diese Debatte auch für einen Nebenkriegsschauplatz. Die Hauptschauplatz der politischen Auseinandersetzung muss die Frage sein, welche Reichweite hat Rassismus in dieser Gesellschaft, in dem 10 Jahre lang unter dem Stichwort Dönermorde sozusagen ermittelt werden kann und keiner will es gemerkt haben. Was ist die Rolle und Funktion von Geheimdiensten in einer Demokratie, wenn sie nicht ihre Aufgaben nicht wahrnehmen, sondern sozusagen eigentlich eine Supportstruktur für die Neonazi-Szene darstellen? Und wie will man sich zukünftig eben mit der Problematik von neonazistischen Kernmilieus auseinandersetzen? Diese drei Fragen müssen diskutiert werden und ich hoffe, dass sie eben nicht nur sozusagen in der Medienberichterstattung und im Bundestag diskutiert werden.